Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ein total wichtiges Thema, ein Thema, was wahrscheinlich bei allen, die sich damit auseinandersetzen, nicht sofort die totale Begeisterung ins Gesicht schreibt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ein sehr, sehr wichtiges Thema generell und gerade auch in diesen volatilen Zeiten. Es geht nämlich heute um das Thema Stellenabbau und wie man sowas mit Verantwortung und Haltung vernünftig hinbekommt. Ich glaube, jede und jeder kennt irgendwelche Stories, wo das alles nicht so toll gelaufen ist. Da macht es natürlich Sinn, sich vielleicht mal ein bisschen ausführlicher damit zu befassen und beschäftigen. Und da ist gerade ein sehr gutes, hilfreiches Buch rausgekommen, was echt helfen kann, wenn man solche Themen managen muss. Ich durfte das schon mal vorab querlesen und habe die Autorin hier am Start. Das ist wahrscheinlich für viele von euch eine alte Bekannte. Sie ist schon echt lange in der HR-Szene im weitesten Sinne unterwegs. Es handelt sich um Dr. Sabrina Zeplin. Sie ist Gründerin und CEO von Restart Career, einem Startup, was eigentlich inzwischen gar kein Startup mehr ist, wie sie mir eben im Vorgespräch erzählt hat. Das ist gut, dass sich das da entsprechend entwickelt und ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, Sabrina. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Gero, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast.
Genau, wir kennen uns schon länger aus unterschiedlichen Rollen. Ich habe ja eben auch schon gesagt, du bist schon lange in der Szene im weitesten Sinne unterwegs, aber auch außerhalb der Szene. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was zu deinem Werdegang sagen und wie es eigentlich zum Gründen von Restart Career gekommen ist.
Ja, tatsächlich komme ich ursprünglich gar nicht unbedingt aus dem HR-Bereich. Also ich habe vor langer, langer Zeit mal BWL studiert und wollte unbedingt gründen, wurde aber leider fertig mit dem Studium, als gerade die Bubble platzte 2001. Und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und da hatte ich tatsächlich schon die ersten Berührungspunkte mit dem Thema des Buchs. Wie das so ist in der Unternehmensberatung, gehört das leider auch dazu, dass man Restrukturierungen macht, Stellenabbau macht. Bin dann in die Otto-Gruppe gegangen, habe da ganz viele spannende Themen gemacht, leider auch hier und da Restrukturierungen, aber auch ganz viel wirklich tolle Transformationen, kulturelle Transformationen. Ich finde, die Otto-Gruppe ist nach wie vor ein Musterbeispiel eines gelungenen Kulturwandels. Da durfte ich auch mitwirken und das, würde ich sagen, hat mich auch durchaus sehr geprägt, welche Rolle eine Kultur eben spielen kann für den Erfolg eines Unternehmens und auch für den, sagen wir mal, strategischen Wandel eines Unternehmens. Genau, dann war ich ja einige Jahre bei Xing. Da hatten wir zum ersten Mal auch Berührungspunkte, Gero. Ja, auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich würde sagen, da ist so der Gedanke entstanden, Restart Career zu gründen. Wir haben uns nämlich bei Xing viel damit beschäftigt, natürlich, wie Menschen ihre Karriere voranbringen, wie sie auch Jobwechsel angehen, was passiert, wenn Brüche auch in der Karriere passieren. Und haben uns damals dann auch mal den Markt für Outplacement angeguckt, wie er ja heißt. Ich mag fairerweise diesen Begriff Outplacement überhaupt nicht. Es geht ja nicht darum, Menschen rauszuplatzieren, sondern es geht fairerweise ja darum, eigentlich den Menschen zu ermöglichen, was Neues für sich zu finden. Wir nennen es deshalb New Placement. Ja, und mich hat das Gründen über die ganze Zeit nicht losgelassen und ich habe dann irgendwann gedacht, so, jetzt ist der Moment. Jetzt starte ich mit fast 50 mit all meinem Wissen endlich meine eigene Firma und genau das habe ich vor etwas über 3 Jahren gemacht mit 2 Mitgründern. Und für uns war nochmal der Auslöser. Wir haben uns eben den Markt nochmal angeschaut und gesehen, puh, da ist eigentlich so seit mindestens 20 Jahren nicht mehr wirklich eine Innovation passiert. Das schreit danach, das alles ja zeitgemäßer anzugehen, vielleicht auch die Digitalisierung, die es im Recruiting ja schon ganz viel gibt, auch auf das New Placement mal zu übertragen, das Ganze wesentlich flexibler, individueller und auch erschwinglicher zu machen. Also vor ein paar Jahren war immer noch das so, dass es schon eigentlich in vielen Fällen nur Führungskräften vorbehalten war und irgendwie noch so einen etwas elitären Touch hatte. Und das, ja, dafür sind wir eingetreten, das wirklich so hinzukriegen, dass es für alle hilfreich ist und auch für alle erschwinglich ist und haben da eben einiges anders gemacht. Genau, und um den Bogen vielleicht nochmal zum Buch zu schlagen, in dieser Zeit, jetzt in den letzten 3 Jahren, mit einem Unternehmen, was ja New Placement macht, das heißt also Unternehmen unterstützt, die Stellen abbauen. Also das ist so der größte Teil unserer Kunden, wir begleiten auch Einzeltrennungen, aber in den meisten Fällen sind es eben Stellenabbauprojekte, haben wir natürlich viel gesehen. Und ja, das ist nicht immer gut, was wir da gesehen haben, muss man fairerweise sagen. Also in vielen Fällen sind Unternehmen unter extremem Druck, versuchen das dann so hauruck übers Knie zu brechen. Und HR kann sich da manchmal leider auch nicht so richtig durchsetzen. Also wir hören immer wieder so, boah, ich hätte es ja anders gemacht, so, aber das Management wollte das so. Und da ist der Gedanke bei mir dann immer mehr gereift, irgendwie muss man HR was an die Hand geben, sich da besser durchzusetzen oder vielleicht das Buch auch mal dem Management hinzulegen und zu sagen, guck mal, so macht man es gut, wenn es denn schon sein muss, dass das Unternehmen danach eben nicht in Schutt und Asche liegt und eben auch gerade die Kultur, von der ich ja gelernt habe, dass sie so wichtig ist, danach eben wirklich am Boden liegt.
Also ich nicke die ganze Zeit mit. Ich hatte dir gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, bei Emrys letztes Jahr auch im größeren Stil eine Transformation, jetzt höflich ausgedrückt oder einfach mal direkt gesprochen, Stellenabbau vornehmen müssen. Aufgrund von zwei Gründen. Einerseits der volatilen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und andererseits auch der technologischen Entwicklung. Also die Unternehmen stehen an vielen Stellen nicht nur aus einer Richtung im Wind, sondern der Wind kommt eigentlich aus mehreren Richtungen im Moment. Das ist schon teilweise sehr anspruchsvoll. Und auch wenn man lange versucht, sich da vielleicht gegen zu wehren, manchmal ist es einfach notwendig. Und dann ist es umso wichtiger, das Ganze so zu machen, dass sowohl für diejenigen, die rausgehen, irgendwie das so wertschätzend abläuft, wie es nur sein kann. So würde ich das jetzt mal formulieren als halber Laie. Und auf der anderen Seite vor allen Dingen auch das Unternehmen intern nicht sein Gesicht, seine Glaubwürdigkeit eigentlich verliert oder das Management. Ne? Das ist ja durchaus dann auch so eine Herausforderung. Ja, das Buch heißt Leadership in der Transformation, erfolgreicher Stellenabbau mit Haltung und Verantwortung. Und mir gefällt so ein Grundsatz, den hatte ich gelesen, ganz am Anfang des Buches, wirtschaftliche Notwendigkeit und menschliche Verantwortung schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, langfristig erfolgreiche Transformationen entstehen dort, wo beides konsequent zusammengedacht wird. Das ist so, ich sag mal, die Attitude-Gestus dieses Buches. Und das kann ich eigentlich nur gutheißen, weil ich auch selber aus Erfahrung weiß und glaube, dass Unternehmenskultur absolut zentral ist. Was ganz spannend ist, da fließen deine Erfahrungen mit ein, aber es gibt auch noch eine Grundlage. Ihr habt eine Studie gemacht, zusammen mit der Boston Consulting Group und der GFP, der Deutsche Gesellschaft für Personalführung, wo ihr knapp 300 Unternehmen in Deutschland befragt habt, rund um diese Themen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, weil das ist sozusagen die empirische Grundlage für das Buch letzten Endes. So habe ich es zumindest verstanden.
Absolut. Also mir ging es darum, nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung in dem Buch zu berichten, sondern eben das Ganze wirklich auch mal auf Daten und Fakten und solide Füße zu stellen. Und das ist etwas, was es tatsächlich so noch gar nicht gab, weil Restrukturierungen ja nicht sind, ja, wo so an den Unis wahnsinnig viel zu geforscht wird oder wo erst recht nicht auf Konferenzbühnen zu berichtet wird. Also kein Unternehmensvertreter schmückt sich so wahnsinnig gerne damit, gerade wahnsinnig erfolgreich Stellen abgebaut zu haben. Das findet in der Öffentlichkeit eigentlich kaum statt. Eigentlich schämen sich alle und das Einzige, was man so findet, sind Berichte in den großen Medien, die dann berichten, welche riesigen Abfindungsfaktoren gezahlt werden. Und wir wollten das Ganze tatsächlich einmal auf vernünftige Datengrundlagen stellen, um eben HR-Verantwortlichen und auch Management da was an die Hand zu geben, wie man sowas sinnvoll machen kann und was tatsächlich auch die Erfolgsfaktoren sind, so jenseits von Anekdoten. Und haben dann, wie du sagst, gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und BCG Unternehmen befragt, die in den letzten 3 Jahren eine Restrukturierung durchgeführt haben zu allen möglichen Themen, also zu den Instrumenten, aber auch zum Anlass, warum kam es überhaupt dazu, aber auch eben, wie war letztendlich der Erfolg in verschiedenerlei Hinsicht, also in finanzieller Hinsicht, aber eben auch, was hat das mit der Kultur gemacht, was hat das mit der Arbeitgebermarke gemacht, auch ein ganz wichtiger Aspekt, was hat es aber dann eben auch ja, mit der Produktivität, mit der Weiterempfehlungsbereitschaft der Mitarbeitenden und gemacht. Und da waren so ein paar wirklich überraschende Erkenntnisse drin. Also die erste Erkenntnis, die mich wahnsinnig überrascht hat, die aber eigentlich eine gute Nachricht ist, ist, dass 77% aller Unternehmen, die restrukturiert haben, im selben Zeitraum oder kurz danach wieder Mitarbeitende eingestellt haben. Und das heißt ja nichts anderes, als dass das jetzt kein reiner Abbau war. Also dass die Firmen nicht einfach nur gesagt haben, wir haben zu viel Speck angesetzt, zu viel Kosten aufgebaut, wir müssen davon wieder runter oder die Auftragslage ist so schlecht, sondern tatsächlich haben sehr, sehr viele Unternehmen angegeben auch, dass das ein Stellenabbau im Rahmen einer strategischen Transformation war. Das heißt, so können natürlich vielerlei Gründe sein, eine Reorganisation, aber auch ich brauche vielleicht andere Skillprofile, aber eben auch vielleicht ich gehe in ein anderes Geschäftsfeld rein, ich fahre gezielt ein anderes Geschäftsfeld runter. Und ich finde, so bei allen schlechten Nachrichten rund um den Standort Deutschland ist das eigentlich eine gute Nachricht, dass Unternehmen den Mut haben, sich zu transformieren, auf der einen Seite vielleicht was abzuschneiden, was natürlich nicht schön ist, was keiner gerne macht, aber auf der anderen Seite eben auch wieder Bereiche aufzubauen. Und das funktioniert eben manchmal dann einfach nicht, dass man alle Mitarbeitenden im Unternehmen in andere Bereiche reinentwickeln kann. Und dann finde ich es auch eher eine gute Nachricht, dass Unternehmen nicht warten, bis der Druck so groß ist, dass es nicht mehr anders geht, sondern dass Unternehmen dann eben auch solche Schritte angehen. Also das war so eine wirklich überraschende Erkenntnis. Eine zweite vielleicht noch, die ich wirklich spannend fand. Man würde ja annehmen, dass vielleicht schon ganz viel auch getrieben durch digitale Transformation und KI angestoßener Stellenabbau ist. Und das ist tatsächlich noch nicht ganz so. Also laut Studie waren das 11%, wo wirklich der Auslöser der Transformation KI war. Das wird sich sicherlich nach vorne ändern. Also das wird mehr werden. Aber aktuell würde ich sagen, wenn Unternehmen das sagen, dann ist das vielleicht, sagen wir mal, ein willkommener Kommunikationsgrund. Aber zumindest laut Studie ist das aktuell in der Breite noch nicht der Auslöser.
Da ist natürlich die spannende Frage, wann ist die Studie durchgeführt worden? Ist sie aus dem letzten Jahr?
Das war, genau, also Ende letzten Jahres, also von im Oktober, November letzten Jahres. Also ja, man kann natürlich sagen, jeden Monat nimmt diese Welle mehr an Fahrt auf.
Vermutlich,
und sicherlich,
ja.
Genau, also wir werden diese Studie tatsächlich auch zukünftig regelmäßig wiederholen. Nicht in der Breite, aber tatsächlich mit einigen Fragen und da werden wir sicherlich einen Trend sehen.
Na super. Also finde ich, was heißt super? Blöd, wenn es so kommt. Auf der anderen Seite ist das auch in Anführungsstrichen der normale Gang des Fortschritts. Also Dinge verändern sich und aus einer Geschäftsleitungsperspektive muss man entsprechend agieren, weil es ja darum geht, das Unternehmen in Summe erfolgreich weiterzuführen. Wenn wir jetzt aufs Buch selber zu sprechen kommen, das ist ja, finde ich, eine ganz spannende Mischung aus inhaltlicher Expertise. Wir können gleich mal drüber sprechen, wie es gegliedert ist. Es gibt ein paar GastautorInnen dabei und es gibt zum Schluss auch noch ein paar Checklisten. Also ich hatte irgendwie so eine Ahnung, das ist einerseits gutes Nachschlagewerk, andererseits stecken ein paar persönliche, tatsächliche Erkenntnisse drin von Menschen, die sich dann dazu auch äußern aus ihrer jeweiligen Fachexpertise. Und die Checklisten, ja, die hätte ich letztes Jahr auch gerne selber schon gehabt. Das war sozusagen. Vielleicht kannst du einmal sagen, der Aufbau des Buches, was man in den einzelnen Themen so im Kern mitnehmen sollte. Wir können jetzt natürlich nicht das ganze Buch hier durchgehen, dafür reicht die Zeit nicht, aber so ein paar Highlights vielleicht schon, die aus deiner Perspektive besonders relevant sind.
Ja, total gerne. Also bei mir hat das Buch auch immer den Arbeitstitel Praxishandbuch, weil genau das soll es sein. Also es soll jetzt kein theoretisches oder philosophisches Werk sein, sondern es geht wirklich darum, eben auch ganz praktische Tipps zu geben für diejenigen, die in der Verantwortung stehen. Und das Buch startet tatsächlich erstmal ja mit einem Framework, was sich eigentlich durch das ganze Buch durchzieht, nämlich die Frage, wenn ich so eine Restrukturierung, eine Transformation, ein Stellenabbauprogramm angehe, was sind denn eigentlich meine Prioritäten? Und das ist das, wo ich sagen würde, was an allererster Stelle erstmal das Wichtigste ist, sich zu überlegen, geht es eigentlich vor allen Dingen um Geschwindigkeit, also möglichst schnell durch diesen Prozess durchzugehen, manchmal durchzukommen, manchmal ist der Zeitdruck einfach da. Geht es in erster Linie um Wirtschaftlichkeit, also möglichst viel Geld einzusparen oder auch möglichst wenig auf dem Weg zu investieren? Also manchmal gibt es Unternehmen, die so unter Druck sind, die einfach auch gar keinen Spielraum mehr haben. Oder geht es, und das ist das, wo das Buch auch sehr stark drauf fokussiert, in erster Linie um Resilienz. Und was meine ich mit Resilienz? Damit meine ich, wie kommt ein Unternehmen aus dieser Restrukturierungsphase eigentlich wieder raus, also organisationale Resilienz? Und wie schafft es ein Unternehmen eben, seine Unternehmenskultur nicht zu stark zu beschädigen in so einer Phase? Die Arbeitgebermarke, also wir haben ja gerade gehört, es werden so viele neue Profile auch wieder eingestellt. Wie schaffe ich es, meine Arbeitgebermarke möglichst unbeschädigt zu halten über so eine Phase, dass ich eben auch wieder tolle Profile einstellen kann? Wie schaffe ich es, die Top Leister in meinem Unternehmen zu halten, auch motiviert zu halten. All diese Faktoren sind eben Themen, über die man sich idealerweise Gedanken macht, bevor es losgeht. Das heißt, also bevor ich jetzt auf unterschiedlichste Instrumente auch in dem Buch eingehe, geht es erstmal sehr viel um das ganze Thema strategische Planung, wie bereite ich mich eigentlich darauf vor? Und ich gehe in dem Zuge auch ein, und da wird es dann doch ein bisschen theoretisch, auf so einige auch organisationspsychologische Theorien, die einfach wichtig sind, um zu verstehen, was passiert eigentlich mit den Menschen. Weil so oft wird in so einer Phase geguckt auf Strukturen, auf Zahlen, wie viele Stellen werden abgebaut, welcher Abfindungsfaktor. Das ist alles sehr zahlengetrieben, ne? Und am Ende ist es ein riesiges Change-Projekt, auf dem man Menschen mitnehmen muss, ne? Und da geht es um die Betroffenen, so die muss man auch ein Stück weit mitnehmen und ihnen helfen sozusagen in ihrer persönlichen Transformation. Aber auch um die, die da bleiben, für die ist es nämlich nicht so leicht und die werden ganz oft vergessen. Das heißt, da geht es so ein bisschen auch in die Theorie, was passiert da eigentlich psychologisch und wie kann ich das nutzen, dieses Wissen, um es dann eben gut zu machen. So, dann gehe ich ein auf einen der ganz großen Erfolgsfaktoren, wo man denken würde, der ist eigentlich ganz offensichtlich, nämlich die Kommunikation. Wie in jedem Change-Projekt ist das das Allerwichtigste, wie kommuniziere ich die Notwendigkeit, wie kommuniziere ich den Prozess, wie kommuniziere ich individuell. All das wird leider dennoch ganz oft nicht so gut gemacht und in dem Zuge natürlich auch sozusagen der Punkt, wo sich so diese ganze Kommunikation kristallisiert. Das Trennungsgespräch ist ja so ein ganz, ganz entscheidender Punkt in so einem Prozess, wenn man eben einem Individuum sagen muss, für dich geht es jetzt hier nicht weiter. Und das ist etwas, was häufig ja gar nicht mal aus bösem Willen, sondern einfach aus Überforderung nicht gut gemacht wird, was dann den Betroffenen noch Monate nachhängt, was aber auch, sag ich mal, durch die Organisation geistert, auch bei denen, die da bleiben. So, und dann, ja, geht es natürlich um die ganzen Instrumente. Ich gehe nochmal in die Tiefe zum Thema Freiwilligenprogramme, weil das aus meiner Erfahrung, und das zeigt auch die Studie, ein sehr gutes Instrument ist, um so etwas, man sagt immer so sozialverträglich umzusetzen. Tatsächlich aber auch aus einer psychologischen Brille ist es etwas, was die Organisation, was nicht so schmerzhaft für die Organisation und für alle Beteiligten ist, weil man letztendlich Menschen ja die Wahl lässt. Man zwingt Menschen nicht, sich plötzlich zu verändern, sondern man lässt Menschen die Wahl, da zu bleiben, vielleicht in einer veränderten Rolle oder eben über ein Aufhebungsangebot das Unternehmen zu verlassen. Und diese Freiwilligkeit, diese sozusagen eigene Entscheidung macht einfach sehr viel auch mit den Menschen und bringt sie anders auf den Weg und führt dazu, dass diese Programme nicht nur, ich sag mal, dieses Schlagwort sozialverträglich, sondern auch emotional einfach verträglicher sind für die Organisation. Genau, und dann gehe ich noch auf ein Thema ein, was ganz oft vergessen wird, nämlich das Thema Retention in Restrukturierungen. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade wieder einen Fall, wo mich ein Unternehmen gefragt hat, so, ja, Sie bieten doch New Placement an, bieten Sie auch so Change Management Trainings für Unternehmen an, die durch so ein Programm durchgegangen sind? Ich sage, ja, also theoretisch können wir auch Change-Management-Trainings machen, aber ich glaube, das hilft gar nicht an der Stelle, ne? Weil wenn so ein Unternehmen wirklich oder wenn eine Unternehmenskultur an der Stelle wirklich am Boden liegt, wenn das Vertrauen ins Management verloren wurde, wenn es eben nicht gut kommuniziert wurde, wenn Menschen anfangen, zynisch zu werden und. Also es gibt ja so verschiedenste Ebenen, was dann mit dem Unternehmen passiert. Also in der Wissenschaft nennt man das Survivor-Syndrome, derer, die da bleiben. Und dann reicht es nicht, einen Workshop zu machen, ne? Sondern sind es eben ganz viele Ebenen, auf denen ich ansetzen muss. Ja, darum geht es in einem Kapitel. Und das letzte Kapitel widmet sich dann nochmal spezifisch dem Thema Haltung und auch den Menschen, die diese Transformation verantworten. Denn auch die werden oft vergessen. Du hast es ja selbst gesagt, ne? Das ist kein Spaziergang, so ein Projekt verantworten zu müssen und umsetzen zu müssen. Und da leiden auch die Menschen potenziell drunter, die das umsetzen müssen. Und da ist ja die Frage, wie bekomme ich das eigentlich hin, auch selber mit einer gewissen Resilienz durch diesen Prozess zu gehen und eben selbst dabei nicht vor die Hunde zu gehen. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt. Also das so einmal im Schnelldurchlauf das Buch und ja, du hattest die Gastbeiträge erwähnt, also es ist unterstützt auch noch durch rechtliche Beiträge von Burkhard Fabricius, der ist Partner bei der Arbeitsrechtskanzlei Görg. Der hat da so ein paar, immer aus seinem, plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen, auch im Buch, was ich ganz spannend finde. Also so die Klassiker, die weiß vielleicht jeder im Arbeitsrecht, aber es gibt dann doch eben so ein paar Feinheiten, die nochmal ganz spannend sind. Gerade auch zu fragen, wie gehe ich eigentlich zum Beispiel mit dem Betriebsrat um, ne? Und da ist für mich eben auch ein wichtiges Thema, der Betriebsrat ist hier nicht der Gegner. Im Idealfall bekommt man das eben in einem guten Schulterschluss mit dem Sozialpartner hin. Das hilft ungemein. Genau, dann habe ich noch Jens Jahn dabei. Der ist Partner bei BCG, bei Boston Consulting. Er war auch eben mit beteiligt an der Studie, die wir gemacht haben. Und dann nochmal so richtig aus der Praxis, Felicitas von Kiaf, ehemalige CHRO von Vodafone, die spezifisch hier nochmal zum Thema Transformation Office schreibt. Also zu dem Thema, wie schaffe ich es eigentlich, ja, hier auch so einen Prozess zu steuern. Denn das steuert ja nicht eine Einzelperson und das funktioniert eben wirklich auch nur, wenn verschiedenste Rollen und Funktionen gut ineinander greifen, eben gerade in großen Organisationen.
Ja, also ein großer Rundumschlag, kann man sagen, sowohl aus einer praktischen Perspektive als auch aus einer bisschen theoretischen Perspektive, wenn es um die Modelle geht, bis hin zu ganz konkreten Checklisten für die Praxis, wie man vorgehen kann. Am Ende ist es ja so, du hast eben eingangs gesagt, man muss sich die Frage stellen, Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit oder Resilienz. Das ist natürlich nur tendenziell zu sehen, weil am Ende ist es ja nicht entweder oder, sondern meistens ist es ja eine Melange aus den Themen. Und ich glaube, man muss sich nur klar sein, wo liegt der Hauptfokus. Ne? Also,
Absolut. Also natürlich möchte man am liebsten alles.
Genau.
So, das ist natürlich klar. Trotzdem gibt es in diesen Dimensionen auch immer mal wieder Trade-offs. Ne?
Ja.
So, natürlich kann ich sozusagen das Ganze versuchen, möglichst schnell durchzudrücken, indem ich maximal hohen Abfindungsfaktor gebe und die Menschen sozusagen mit Geld bewerfe.
In der Wirtschaftlichkeit nicht ganz so gut, ne?
Genau, das ist dann vielleicht in der Wirtschaftlichkeit schwierig und es ist auch nach hinten raus in der Resilienz potenziell schwierig, weil im ersten Moment sind die Trennungen vielleicht leichter. Aber wenn ich gleichzeitig diesen Prozess in anderen Dimensionen nicht gut mache, dann hilft auch das Geld nicht, das wirklich lange nach. Vielleicht dazu eine kleine Anekdote. Wir haben eine Studie gemacht mit Kununu, die ist hier auch eingeflossen, wo wir mal geschaut haben, was machen eigentlich so Restrukturierungen mit der Arbeitgebermarke. Und so, das ist nicht überraschend. Die hat in fast allen Fällen hat das einen negativen Impact. Also wir haben uns 16 Unternehmen angeguckt im Detail. Die sind im Durchschnitt um 11% abgerutscht während dieser Phase der Restrukturierung. Und in der Zeit danach haben die sich auch nicht, die meisten nicht wieder erholt, also sind weiter im Minus geblieben. Aber, also das streute natürlich. Ne? Es gab Unternehmen, die sind um 25% abgerutscht. Es gab aber auch Unternehmen, die sind nicht so abgerutscht. Und dann haben wir mal geschaut, eben auch, was waren denn unterschiedlich in diesen Firmen? Was haben die gemacht? Also wir haben da Mitarbeitende befragt, die in der Phase das Unternehmen verlassen haben. Und haben die gefragt, wie habt ihr das denn wahrgenommen? So, was war gut, was war nicht so gut? Und wie wurde das gemacht? Und da kam eben auch nochmal raus, Kommunikation war das Entscheidende. Also soweit so wenig überraschend. Unterstützung der Betroffenen, also New Placement war ein Erfolgsfaktor. Freiwilligenprogramme waren ein Erfolgsfaktor. Also das waren Faktoren, die getrennt haben. Was ganz interessant war, der Abfindungsfaktor hat keinerlei Impact gehabt. Also das hatte absolut gar keine Korrelation oder gab es einfach gar keine Muster dazu, wie die Arbeitgebermarke sich entwickelt hat. Weil eben, wenn zum Beispiel das Trennungsgespräch schlecht geführt wurde, die Menschen trotzdem auf Kununu sich Luft verschaffen und nachtreten und sagen, das war unterirdisch. Ne?
Weil das in Richtung Wertschätzung natürlich geht. Ne? Du bist vielleicht eine anständige Abfindung, aber du fühlst es nicht. Und also meine Erfahrung bisher ist, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie respektvoll und wertschätzend das Ganze in der Kommunikation läuft. Ich habe damals bei uns am Anfang den Mitarbeitenden gesagt, da wussten wir noch gar nicht, wer konkret betroffen sein würde. Wir wussten nur, es wird ein Programm stattfinden. Er sagt, ich würde gerne sehr ehrlich damit umgehen. Das müsst ihr dann allerdings auch aushalten. Ihr müsst dann auch aushalten, dass nicht zu jeder Sekunde man alles sagen kann, weil man vielleicht selbst noch gar nicht alles weiß. Man ist noch am Verhandeln mit dem Betriebsrat, Sozialplan und so weiter. Und diese Transparenz, die hat total geholfen, weil man sich immer wieder darauf zurückziehen konnte, zu sagen, wir wollen ehrlich miteinander umgehen. Das ist gerade die maximale Offenheit, die es zu diesem Zeitpunkt gibt. Das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, das hat ziemlich geholfen. Es wird eh nie gelingen, dass alle betroffenen Mitarbeitenden hinterher weggehen und sagen, ach, die sind doch fair mit mir umgegangen, das war alles super. Ich glaube, das ist auch eine Illusion. Aber wenn man das bei einem deutlichen Großteil erzielen kann, dann hat man, glaube ich, schon eine ganze Menge erreicht. Sowohl für diejenigen, die gehen, als auch für diejenigen, die bleiben. Diese Zusammenhänge hast du ja gerade auch schon ein paar Mal angesprochen. Das muss man echt berücksichtigen. Was mir gefällt übrigens, ist, dass du sagst, naja, auch für die, die es durchführen müssen. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Man ist ja schon der böse Überbringer der Nachrichten. Das ist so, auch der Entscheider. Und man kann das erklären, aber das muss man auch irgendwie aushalten. Das ist dann natürlich auch nicht immer so wirklich schön, ganz klar. Ja, gut, dass das so umfassend mal hier aufgearbeitet wurde. Wer jetzt denkt, ach, das ist aber echt spannend, der kann dieses Buch natürlich kaufen. Ich werde natürlich den Link in die Shownotes reinhängen. Es wird Anfang Juni erscheinen, rund um das Embrace Festival. Das ist ein reiner Zufall. Aber Stichwort Embrace Festival, ihr könnt Sabrina dort auch live erleben. Sie wird zu dem Thema da was erzählen auf dem Festival. Und dankenswerterweise hat Sabrina gesagt, wir können auch ein Buch verlosen, sogar signiert. Und wer jetzt so ein Buch gewinnen möchte, der schreibt doch bitte einfach eine E-Mail mit dem Betreff, was nehmen wir, Leadership in der Transformation, an gewinne@saatkorn.com. Und ich werde dann höchst objektiv den oder die Gewinnerin auswählen und Sabrina wird das Buch dann rausschicken. So machen wir das. Bevor wir ganz zum Ende kommen, erstmal nochmal danke dafür, Sabrina. Sag doch nochmal kurz was zu Restart Career. Ihr seid jetzt deutlich weiter. Wir haben gesprochen, ich habe gerade nochmal parallel geschaut, 2024. Da wart ihr noch ganz klein und die Idee war frisch. Das war März 24, jetzt sprechen wir im Mai 26, seitdem hat sich sehr viel getan und das Unternehmen hat sich entsprechend gut entwickelt. Das heißt also, wer jetzt in so einer Situation steckt, als Entscheiderin, vielleicht auch als jemand, der betroffen ist, kann ja vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen oder wie ist das?
Sehr gerne. Genau, also tatsächlich haben wir, muss man natürlich sagen, relativ viel Rückenwind gehabt jetzt die letzten 3 Jahre vom Markt und gleichzeitig ja, merke ich aber auch, dass Unternehmen extrem dankbar sind, dass sich jetzt in dem Markt was tut und dass es da Innovationen gibt. Genau, also grundsätzlich New Placement, vielleicht für die, die das auch so noch gar nicht gehört haben, also bin ich auch immer wieder erstaunt, manche kennen das Konzept gar nicht, vielleicht einmal nochmal so ein bisschen erklärt. Also wir unterstützen die Menschen, die unfreiwillig ihren Job verloren haben, bei der beruflichen Neuorientierung und das so in 3 Dimensionen. Also einmal das Thema Instrumentarium, also das Handwerkszeug im Sinne von, wo finde ich eigentlich Jobs, wenn ich Führungskraft bin, wer sind Headhunter, die mich auf dem Zettel haben sollten, wie optimiere ich meinen Lebenslauf, wie werde ich gefunden, wie optimiere ich mein LinkedIn-Profil, wie führe ich ein Bewerbungsgespräch und so weiter. Also da unterstützen wir das Ganze sehr digital tatsächlich, an vielen Stellen auch mit KI. Es ist wahnsinnig spannend, was sich da gerade tut, was für Möglichkeiten sich da auch ergeben. Also wir haben tatsächlich bei uns eine Jobplattform, wo man dann eben schon Jobempfehlungen bekommt. Man kann dann mit einem Klick draufklicken und sich ein Anschreiben generieren lassen für diesen Job mit dem eigenen Lebenslauf. Lebenslauf wird optimiert im Dialog mit einer KI, also sagen wir für ein Interview mit einer KI, die mich ausfragt nochmal zu meinem bestehenden Lebenslauf, um den inhaltlich zu optimieren, um den technisch zu optimieren, um den, also damit die ATS-Systeme den auslesen können, aber dann natürlich auch optisch. So der Lebenslauf wird dann auch gleich noch optimiert auf die Stelle, auf die ich mich bewerben will, mit einem Klick. Also sind sozusagen alles so Themen, wo wir einfach natürlich alles das auch nutzen, was es an modernen Instrumenten gibt, ohne jetzt, sag ich mal, irgendwas zu beschönigen. Ne? Also unser Gedanke ist nicht jetzt so ein KI-Layer über die Person zu legen, dass man die Person nicht mehr erkennt, sondern im Gegenteil einfach die Person sichtbar zu machen, auch im Bewerbungsprozess. Das könnte man noch einen ganzen eigenen Podcast zu machen, dass die Bewerbungsprozesse gerade schwierig werden.
Den werden wir machen, weil diese Frage hatte ich mir für den Schluss aufgehoben und mich freut es, dass du es jetzt so beantwortest, weil ich mir im Saatkorn viele technologische Entwicklungen so anschaue. Und da ist im Recruiting natürlich die letzten Jahre echt die, auf Deutsch gesagt, saulos gewesen. Ja, das ist im Moment natürlich eine etwas andere Phase. Und meine Frage war genau, wie sieht es denn mit der technologischen Entwicklung genau in diesem Bereich aus? Insofern Steilvorlage, aber ja, das wird diesen Podcast sprengen.
Okay, alles
das
klar.
Machen wir in der zweiten Jahreshälfte nochmal, wenn du Lust hast.
Genau, sehr, sehr gerne. Genau, weil das war jetzt ja auch nur der eine Teil dessen, was wir tun, also eben wirklich in diesem Bewerbungsprozess helfen oder vielleicht auch bei der Selbstständigkeit. Also auch da knapp 20% unserer Nutzerinnen und Nutzer machen sich selbstständig, also gründen Unternehmen oder werden Freiberufler, auch da unterstützen wir. Aber ehrlich gesagt ist es fast sogar der kleinere Teil dieses Instrumentarium. Größere Teile ist einmal das Thema Orientierung und das wird immer wichtiger, weil auch wenn aktuell noch nicht einmal die großen Restrukturierungen KI-getrieben sind, dennoch verändern sich Jobprofile gerade massiv und wir sehen immer mehr auch Menschen, die zu uns kommen, die sagen, in meinem Jobprofil finde ich nichts mehr. Entweder weil das Jobprofil wegdigitalisiert wurde oder weil einfach gerade so viele Arbeitssuchende auf den Markt gekommen sind, auf ganz, ganz wenige Stellen, dass man einfach keine Chance mehr hat. Und wir sehen eben ganz viele Menschen, die sich auch in Richtung einem Quereinstieg entwickeln. Und da arbeiten wir auch sehr, sehr datengetrieben mit Persönlichkeitsassessments, Skill-Assessments, aber auch Arbeitsmarktdaten. Also wo habe ich denn eigentlich gerade mit meinen Skills tatsächlich Chancen in angrenzenden Jobprofilen? Wie viele Bewerbende kommen da auf einen Job und so weiter? Also um da einfach auch die Perspektiven zu weiten. Und der letzte Aspekt, der wird häufig vergessen, das ist das ganze Thema emotionale Stabilisierung. Weil das natürlich eine Achterbahnfahrt ist, durch die man emotional durchgeht. Also auch wenn man Menschen kennt, die in der Phase sind, erzählen die dann ja, wenn man sie nicht ganz so gut kennt, auch immer ganz glücklich, ich bin gerade im Sabbatical und ich genieße das so. Aber faktisch genießt das eigentlich keiner so richtig. Oder zumindest gibt es Phasen, wo man vielleicht kurz genießt und dann wieder auch in tiefe Löcher fällt, wenn die Absagen kommen oder wenn man geghostet wird. Und da unterstützen wir auch viel mit positiver Psychologie einfach durch diesen Prozess. Machen das grundsätzlich bis zu 12 Monate. Das ist uns ganz wichtig, dass das eben nicht was ist, wo wir den Menschen beibringen, wie sie sich bewerben und dann lassen wir sie wieder alleine, sondern wir begleiten sie eben über diese ganze Phase und alle Auf und Abs. Genau. Und das eben einerseits sehr digital, über eine Digitalplattform, durch die man sich wie so eine Learning Journey durchhangelt, aber auch persönlich eben mit Coaches, die einen über den gesamten Zeitraum begleiten und eben ganz bewusst nicht nur Karriereberater, sondern eben Coaches, die wirklich auch einem da Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Genau, und typischerweise ist das bezahlt vom Arbeitgeber. Also man kann das bei uns auch selber kaufen, ist aber etwas, was typischerweise Teil eines Aufhebungsvertrags ist oder Teil eines Sozialplans, wo dann der Arbeitgeber die Kosten übernimmt. Und ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, nach meiner auch langen beruflichen Laufbahn in Großkonzernen, etwas, was sehr dankbar ist, sowas machen zu dürfen, weil man einfach so unmittelbar den Menschen hilft. Ne? Das ist schon schön, auch zu sehen, wie sich Menschen dann entwickeln und wie dankbar die sind, wenn man durch so eine Phase durchgeholfen hat. Und es gibt wirklich nicht wenige, die dann danach sagen, wow, eigentlich war das für mich eine Riesenchance. Ne? Es war in dem Moment, fühlte sich das schrecklich an, aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, nochmal ganz anders abzubiegen, was zu machen, was ich schon immer machen wollte, wo ich mich aber nie getraut habe. So, und das sind manchmal auch wirklich schöne Geschichten.
Kann ich mir absolut vorstellen und ist schön, jetzt auch für diesen Podcast, aber auch generell bei dem Thema diesen positiven Dreh zu bekommen. Ne? Also es ist nicht das Ende aller Tage, sondern vielleicht auch der Anfang von was ganz Neuem. Das gefällt mir als Idee an dem Ganzen. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsche dir mit dem Buch viel Erfolg, Leadership in der Transformation, mit Restart Career auch weiterhin viel Spaß, positive Erfahrungen und Hilfestellungen für die betroffenen Menschen. Und ich freue mich, dass wir uns beim Embrace Festival Anfang Juni sehen. Danke dir, Sabrina.
Ja, ebenso. Vielen Dank für die Einladung und dann bis ganz bald.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.